Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, lieber Frank Pape. Ich freue mich super riesig, also diesmal wirklich super riesig, dass du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist. Denn ich glaube, wir waren jetzt schon immer im Ping-Pong, wann könnte es passieren? Und ich durfte etwas härter daran arbeiten, dass wir einen Termin finden als sonst. Deswegen wahrscheinlich diese super. Abgesehen mal davon finde ich es sehr faszinierend, wie dein Leben bislang ausgesehen hat oder aussieht jetzt mittlerweile. Weil du einfach aus meiner Perspektive sehr vielseitig unterwegs warst. Wir hatten gerade schon im kurzen Vorgespräch das Thema, du hast Elektroniker gelernt, du warst Medizintechniker, du bist Unternehmer, du bist Autor, du bist Berater gewesen, Personalberater gewesen. Du hast also eine enorme Bandbreite plus, es geht noch weiter, Schokolatier, also ich will dem Zuhörer und Zuschauer gleich diese Bandbreite schon mal in dieser halben Stunde auch teilen. Noch dazu, das ist nämlich viel wichtiger, Gründer einer Initiative, also eines Vereins und auch eines, ich habe jetzt das Wording Hospitorium genommen. Ich weiß nicht, ob du das auch so nennst. Auf jeden Fall kümmerst du dich um sterbende Menschen und schaffst einen wunderschönen Ort in Nordrhein-Westfalen, der also für mich so eine Heimat irgendwie ist und ein Sicherheitsanker für die Menschen, die sterben, aber auch die, die Lust haben, auch mitzuwirken. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen freimütig richtig wiedergegeben habe. Korrigiere mich bitte, wenn du was ergänzen möchtest.
Ja, das steht halt ganz schnell so. Also erstmal, Claudia, schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich weiß, dass du dich in Geduld geübt hast. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach, weil wir tatsächlich den Tagesablauf häufig gar nicht kennen. Also wir wissen im Hospiz oder Hospitorium natürlich nicht, wie der Tag verlaufen wird. Deswegen ist das manchmal eben auch leicht planbar zu sagen, wie ist die Gästebelegung, kriegen wir was dazwischen oder kommt dann doch was dazwischen. Mhm. Die Aufzählung passt ganz gut, wobei nicht der Eindruck entstehen darf, dass ich das hier bin, der alles macht. Wir sind ein tolles Team, ich habe eine tolle Frau, die das unterstützt. Also es ist viel Arbeit, die lässt sich alleine gar nicht bewerkstelligen. Ich bin aber auch nur einer davon. Das hört sich manchmal so an, als würde der alles irgendwie wundervoll bringen. Das ist hier ein ganzes Team, was sich wirklich jeden Tag dafür einsetzt, dass das funktioniert.
Und ist es ein Team aus, ich sag mal, einer Kombination aus Angestellten und Ehrenamtlichen oder wie darf man sich das vorstellen?
Es ist ein Team aus Ehrenamtlichen, aus Menschen, die einfach sagen, ich nehme dafür jetzt Zeit. Also Zeit hat ja heute sowieso keiner mehr. Es sei denn, man nimmt sie sich. Mhm. Ich glaube, die Zeit, wo wir, ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind, also es ist ein paar Jahre her, in den Sommerferien Langeweile hatte. Und ich habe das echt genossen. Die Sommerferien waren ja toll, weil du hattest Langeweile. Aber so lange ist es auch schon her, dass ich überhaupt mal Langeweile hatte. Und ich glaube, da bin ich überhaupt nicht der Einzige. Mhm. Deswegen, die Menschen, die hier sind, die haben keine Zeit. Sie nehmen sich die Zeit dafür, für andere da zu sein. Und das wird ergänzt einfach durch Ärzte, die wir natürlich gelegentlich brauchen. Und die das natürlich auch manchmal abrechnen. Natürlich gibt es Ärzte, die sagen, da kann ich keine Rechnung für schreiben. Ich bin jetzt da und mach das. Und das wird auch begrüßt und ohne das wird das auch gar nicht gehen. Aber natürlich muss ein Arzt auch seine Rechnung bezahlen. Natürlich muss der auch für Leistungen mit der Krankenkasse abrechnen. Aber man kann aber nicht alles abrechnen, also muss man es auch mal so machen. Mhm. Und daraus kommt dieses Team hier zustande.
Und vielleicht für die, die jetzt mit Hospiz und auch mit deiner besonderen Form noch gar nicht in Berührung gekommen sind, also man darf ja, vielleicht darf man da nochmal so ein kleines Bild aufmachen. Es gibt ja, ich sag mal, offizielle Hospize, das ist, denke ich, der Plural. Und dann habt ihr aber eine besondere Form gewählt, die sich irgendwo auch aus einer Geschichte ergeben hat. Und vielleicht magst du da noch kurz erzählen, wie das bei euch aussieht und wie es vielleicht auch entstand.
Also aus der deutschen Sicht, aus diesem deutschen Wording ergibt sich die Idee, dass ein Hospiz grundsätzlich ein Ort ist, in dem man verstirbt und in der Regel ja auch die Idee, dass das schnell geht. Ins Hospiz geht man, wenn man halt stirbt. Das ist aus deutscher Sicht ja auch richtig. Es ist aber nicht international betrachtet. International betrachtet ist ein Hospiz ein Ort, an dem Schwerkranke begleitet werden. Das sind ja, oder betrachtet es als Krankenhaus mit vielleicht etwas intensiverer Begleitung, als wenn du dir das Bein gebrochen hast. So musst du es dir vorstellen. Und hier sind Menschen, die haben alles, was du auf der Bild-Zeitung in Seite 1 siehst, ist das, was wir hier begleiten. Das sind Menschen, die sterben, es sind Menschen, die trauern, es sind Menschen, deren Kinder durch Gewalttaten ums Leben gekommen sind, es sind Missbrauchopfer, es sind Folteropfer, es sind, ich glaube, es gibt so ziemlich keine Menschen, die wir hier nicht auch schon irgendwie begleitet haben. Natürlich in der Persona schon, aber vielleicht nicht unbedingt in all den bösen Dingen, die es gibt. Ich glaube, vieles von dem haben wir hier erlebt. Obwohl man manchmal überrascht ist, auf was für Ideen manche Menschen dann doch noch kommen. Ne?
Und ihr habt ja, ich sag mal, ihr habt ja dieses besondere Format, dass ihr ein Haus habt mit einem schönen Grundstück, wo ihr wohnt und du hast es so schön gesagt, Gäste aufnehmt. Und von der Größe her ist es, also das heißt, ihr holt sie, ihr ladet sie sozusagen in eurem privaten Raum ein. Und wie viele Gäste sind da möglich einzuladen und zu begleiten?
Also der erste Gedanke ist, der, und das hast du ja auch schon angesprochen, dass wir Unternehmer sind und dass wir als Berater auch durchaus einen ganz guten Job gemacht haben, sodass wir hier ein Haus haben, was mit 360 Quadratmetern jetzt auch nicht so ganz klein ist. Da sind zwei Einliegerwohnungen drin und unser Bereich, in dem wir jetzt selber wohnen, ist vielleicht ein bisschen kleiner. Aber das Leben hier auf dem Land mit einem etwas größeren Haus und mit den Pferden, das ist für uns, also wir sind uns schon bewusst, dass das ein privilegiertes Leben ist. Es ist jetzt nicht so, dass uns das nicht klar ist. Und da Menschen aufzunehmen, zu sagen, warum denn nicht, der Platz ist doch da, ist ja naheliegend. Also warum soll man einen so schönen Ort, an dem Pferde und Hunde leben und an dem eine gewisse friedliche Ruhe stattfindet, weil wir halt auf dem Land leben und Platz da ist. Naja, dann ist es ja nicht so weit zu sagen, es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut. Mhm. Wir können bis zu 7 Betten belegen. Mhm. Ab dann greift das sogenannte Heimstättengesetz. Das Heimstättengesetz regelt aber im Grunde genommen ab dann, wie ein Gast hier sich aufhalten darf. Also, dass er zum Beispiel in welcher Form er bekocht wird. Nur wir bekochen unsere Gäste nicht. Wir kochen mit den Gästen gemeinsam und wir essen auch mit den Gästen gemeinsam. Und selbst wenn ein Mensch, dem es nicht gut geht, im Rollstuhl nur beim Kochen dabei sitzt, kochen wir gemeinsam. Und wir essen auch gemeinsam. Wenn also jemand bettlägerig wird und der Wunsch nach Gemeinschaft ist, dann nehmen wir alle unseren Teller und setzen uns mit ans Bett. Das wäre nach dem Heimstättengesetz gar nicht möglich. Mhm. Wenn jemand einen Bezug zu den Tieren hat und hat vielleicht noch zu mobilen Zeiten, also wo er noch vielleicht etwas einfacher mobil zu bekommen war, weil er noch laufen konnte oder im Rollstuhl noch die Pferde besuchen konnte. Also ein Bezug zu den Pferden aufgebaut und ist jetzt bettlägerig, dann besuchen ihn die Pferde 1-2 Mal am Tag am Bett. Mega. Das wäre, genau, ja, es ist ein schöner Moment. Nicht?
Was für ein.
Ja, nur ist das nach dem Heimstättengesetz nicht möglich. Mhm. Deswegen, wir haben im Heimstättengesetz Gott sei Dank klare Regeln, wie zum Beispiel einen alten Stift zu führen und damit eine Qualitätssicherung drin ist. Nur sind wir das ja alles nicht. Und solange wir hier ein Familienleben haben, sollten wir auch versuchen, Gäste so aufzunehmen, als seien sie Teil einer Familie. Und deswegen bleiben wir unter dem Heimstättengesetz.
Okay, verstehe. Und ich sage mal, du hast schon erwähnt, vielleicht machen wir tatsächlich noch so einen kurzen Ausflug Unternehmensberatung. Das hast du, glaube ich, mit deiner Frau zusammen ja geführt und lange Jahre. Ne? Also da hast du ja sozusagen auch sehr erfolgreich in, ich sage mal, ja, interessanten Ebenen, auch wie Vorstandsebenen und auch in der Politik beraten, aber auch Personalberatung gemacht. Da habe ich jetzt die Differenzierung habe ich noch nicht. Also wann war das eine, was das andere oder war das eins, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden in meiner Recherche.
Tatsächlich haben wir keine Personalberatung mal. Ich habe das gerade nicht ergänzt, weil ich es jetzt gar nicht für so wichtig empfunden habe. Aber nein, wir kommen nicht aus der Personalberatung. Wir kommen aus der Vorstandsberatung und haben dort dann eben uns wirklich ganz einfach der Aufgaben bedient, zu sagen, lieber Vorstand, wo tut's denn jetzt weh? Also wo können wir jetzt unter Umständen Wissen ergänzen oder Probleme lösen, die vielleicht wenn man sich jetzt im eigenen Unternehmen bewegt, von außen leichter zu betrachten und vielleicht auch zu verändern sind.
Und davor hast du tatsächlich, also ich habe vorhin erwähnt, Elektroniker, Medizintechniker etc., also davor hast du ein Callcenter auch gegründet oder mehrere, zu einer Zeit, wo eben Callcenter es noch gar nicht, also noch kein Begriff war und wo, du hattest das so schön gesagt, Anrufe einfach noch willkommen waren, also oder du hast es anders formuliert, aber so unter dem Motto, es war keine Last. Das heißt, du warst auch da schon unternehmerisch tätig und da habe ich mir jetzt auch nochmal die Frage gestellt, wie kam es eigentlich dazu? Also es ist ein kleiner Themenschwung, aber ich finde diese ganzheitliche Perspektive von einem Frank Pape nochmal zu öffnen auch nochmal sehr spannend. Wie kam es da? Also haben sich Dinge ergeben oder wie hat sich das entwickelt?
Das Interessante an diesem Format, was wir hier gerade machen, ist ja, dass wir wirklich alles komplett rückwärts betrachtet machen. Es ist wirklich, aber wir versuchen, also wir gehen jetzt nochmal einen Schritt noch weiter zurück. Es war jetzt nicht alles dem Zufall überlassen, sondern ich habe als Medizintechniker ein Problem versucht zu beheben, was uns als Techniker eben jeden Tag getrieben hat, nämlich dass ein Krankenhaus anruft und sagt, der CT steht still. So ein Gerät hat auch damals schon viele Millionen Euro gekostet. Und wenn so ein Gerät 2-3 Tage stillsteht, weil der Techniker noch nicht da ist, und der Techniker liegt ja auch nicht im Regal, der ist ja vermutlich gerade irgendwo im Einsatz, der kann also nicht zwangsläufig direkt ins Auto springen, dann kostet einem Krankenhaus das nicht nur viel Geld, sondern es gibt auch Patienten, die dieses wichtige Gerät schlichtweg jetzt nicht nutzen können. Mhm. Und wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass viele der Probleme leicht zu beheben sind, indem man einfach die Platine tauscht. Also wir haben uns den Gedanken dazu gemacht, zu sagen, was wäre denn, wenn wir nicht rausfahren, sondern wenn wir einen Arzt, der das Gerät bedient, anweisen zu sagen, steck doch mal die Platine um. Also das vielleicht wichtigste Ersatzteil, was wir am meisten einsetzen, in den Unterschrank legen und sagen, das liegt da für den Fall, dass es passiert, damit vielleicht schon mal ein Großteil der Fehler fern zu beheben sind. Und daraus entstand das erste Callcenter eines multinationalen Konzerns, zu sagen, wenn wir jetzt diesen Weg gehen, dann werden wir auf Dauer in einem Krankenhaus so etabliert sein, dass die Ärzte erstens das Gerät schneller selber ans Laufen bringen und zweitens wir kaum austauschbar sind. Also das hat ja auch einen stark vertrieblichen Charakter. Wenn ich meinem Arzt beibringe, nur dieses Gerät bedienen zu können, dann wird er zumindest als erstes nicht unbedingt ein anderes Gerät haben wollen. Also es ist sowohl der Servicecharakter wie natürlich ein vertrieblicher Charakter dahinter steht.
Und apropos vertrieblicher Charakter, weil wir ja hier auch, also wir sind in einem Mutmacher-Podcast, aber auch den vertrieblichen Part. Was war sozusagen aus der Perspektive, aus dieser alten Perspektive noch für dich irgendwie vertrieblich ein spannende Erkenntnis oder spannende Essenz?
Genau das hinzugehen und zu sagen, das, was wir erschaffen haben, ist ein so wichtiger Mehrwert, der allein daraus entsteht, dass wir einen Mehrwert bieten für den Notfall, also verbindlich da zu sein für den Fall, dass es eben schief geht. Wir haben nicht behauptet, es geht nicht schief. Solche Dinge gehen kaputt, die sind jeden Tag im Einsatz. Aber wir sind darauf vorbereitet, dass es passiert.
Okay, verstehe.
Und damit haben wir nie die Diskussion über Preise geführt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir einer der wenigen Hersteller waren, der die Diskussion über Service leisten konnte, nicht über den Preis.
Okay.
Das war für einen Techniker für mich schon ungewöhnlich, weil das war ja für mich eine neue Erfahrung, dass wir als Technik so wichtig geworden sind, dass der Vertrieb einen Mehrwert nutzen konnte und sagen konnte, und übrigens, wir haben ein technisches Team, was immer erreichbar ist.
Ja, mega. Und jetzt sozusagen die Brücke wieder nach vorne geschlagen, dass das da, wo ich hin will, was mich so fasziniert, ist eben, dass du sozusagen so essentiell in der Wirtschaft auch gearbeitet hast und diesen Sprung oder diesen Bogen jetzt zu einem sozialen Thema hast, was aber ja noch mehr die Essenz des Lebens ist. Also es geht um Leben, es geht um Tod. Ich finde es halt irgendwie faszinierend, weil wir Menschen es sehr gerne als ein Stück weit auf der einen Seite sehen wir es als selbstverständlich oder wissen darum, aber befassen uns nicht intensiv mit dem Leben. Und du bist mit deiner Frau und deinem Team da direkt an dem Leben / an Tod. Was macht das mit einem? Ist das sozusagen, erlebst du eine, würdest du sagen, eine größere Essenz des Lebens oder erlebst du eine größere Lebensintensität oder ist es ein größeres Bewusstsein, dass das dadurch wächst oder was ist das Besondere, wenn du jetzt auch gerade beide Welten irgendwie betrachtest?
Ich würde es wirklich andersrum draus machen. Ich glaube, ich habe wirklich das Glück gehabt, in jungen Jahren sehr schnell als Unternehmer erfolgreich zu werden und dadurch natürlich auch Haltung zu gewinnen. Mhm. Und natürlich ist das, was wir heute tun, manchmal sehr schmerzhaft, aber es ist Haltung. Und ich glaube, wenn man diese Haltung nicht irgendwann als Bestandteil des Lebens hat, dann wird man vertrieblich vermutlich auch untergehen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Haltung ist schon etwas, was zumindest, wenn sie wahrgenommen wird, einen großen Mehrwert mit sich bringt. Vertrauen und Verlässlichkeit entsteht aus Haltung heraus, nicht aus etwas, was man irgendwann irgendwie irgendwo behauptet hat, sondern aus der Gewissheit, dass das, was da gerade jemand sagt, vermutlich für den Fall, dass es eintritt, auch stimmt. Ob das Garantiezusagen sind, ob das Servicezusagen sind, ob das egal ist. Ich muss dem Menschen, der mir etwas erzählt, glauben können, dass das, was er sagt, richtig ist, weil ich kann es ja nicht, zwangsläufig nicht immer feststellen. Es sei denn, ich stelle es fest, wenn es der Fall eingetreten ist. Aber dann muss es passen. Und diese Haltung, die habe ich vielleicht auch dadurch erlernt, dass ich zum richtigen Zeitpunkt einfach Menschen kennengelernt habe, die das mitgegeben haben, die gesagt haben, wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist, dann musst du auch was zurückgeben. Das ist einfach Bestandteil eines Miteinanders. Und wenn du dich an diese Regeln nicht hältst, dann verlierst du auch Menschen, die dich auf diesem Weg begleiten, die vielleicht sehr viel älter sind, sehr viel erfahrener sind, die dich ein kleines bisschen an die Hand nehmen und sagen, du musst nicht tun, was ich dir sage, aber ich gebe dir eine Empfehlung, die du annehmen kannst, wenn du es möchtest. Und diese Empfehlung wirst du nicht mehr bekommen, wenn du nicht eben auch dich in irgendeiner Art und Weise engagierst. Weil dann werden diese Menschen feststellen, dass du vielleicht ein ausschließlich egomanes wirtschaftliches Ziel verfolgst. Hm. Da haben die keine Lust zu.
Und du sprichst, wenn du sagst, etwas zurückgeben, sprichst du grundsätzlich auch innerhalb, ich sag mal, Menschen grundsätzlich an, die einen Job machen, wo es ein Give-and-Take ist, also etwas auch zurückzugeben, oder sprichst du da auch von dir und deinem Zurückgeben jetzt mit dem Hospiz?
Genau, davon spreche ich. Aber das ist vielleicht auch zu blumig, um es für jemanden zu erklären, der gar nicht weiß, worum es hier genau geht. Ich gehe einen Schritt zurück. Das Callcenter war deswegen erfolgreich, weil wir zu einer Zeit angetreten sind, als es das nicht gab. Jetzt entsteht ein Callcenter für Technik. Plötzlich sagt eine Versicherungsgesellschaft, das ist ja prima, ihr könnt ja meine Kunden anrufen. Das war dann so der Teil, der dann irgendwann später den Leuten auch auf die Nerven ging. Vielleicht 20 Jahre später oder 10 Jahre später. Die Mobilfunkgesellschaften entstehen und sagen, wir haben eine tolle Idee, wir haben ein Handy. Das Problem ist, die Leute wissen gar nicht, wie man es bedient. Denk mal, vor 30 Jahren wusste kein Mensch, wie eine Rufumleitung funktioniert. Mhm. Jeder zweite Anruf war von Menschen, die gesagt haben, ich will gerne eine Rufumleitung einrichten, meine Mailbox und ähnliches. Also die brauchten ja alle eine telefonische Kundenbetreuung. So entstand das. Und dann kommen natürlich irgendwann große Konzerne, die sagen, naja, was passiert denn, wenn ich jetzt eine telefonische Erreichbarkeit, will ich das überhaupt, will ich rund um die Uhr erreichbar sein, das kostet ja Geld. Und du baust ein Wissen in der Kommunikation auf, was vielleicht der Geschäftsleitung oder dem Vorstand erstmal fern ist, zu sagen, das kann sein, dass das so ist, aber ich weiß es ja nicht, kostet erstmal Geld. Und dann kommt jemand, der deutlich jünger ist, und sagt, ja, aber wir haben bewiesen, dass es geht. Wir sehen ja, wie der Kunde darauf reagiert. Schaut euch das doch mal an. Daraus entsteht irgendwann natürlich so ein bisschen die Idee, dass das, was du gleich präsentierst, hoffentlich auch stimmt. Weil sonst fällt es dir nächste Woche auf die Füße. Mhm. Also Haltung. Mhm. Einfach mal ehrlich mit jemandem zu sein, Haltung zu bewahren und zu sagen, das, was sie sagen, kann sein, es kann auch falsch sein, wir wissen es nicht. Unsere Erfahrung ist, dass das und das vermutlich passieren wird. Mhm. Daraus entsteht die Haltung dessen, dass wenn du vorne zu viel versprichst, es dir hinten um die Ohren fliegt. Ja, dann versprech doch vorne ein bisschen weniger, damit es hinten passt. Du kannst ja lieber hinten überraschen, dass es gut lief, als vorne dafür Sorge tragen, dass du hinten das Ziel sowieso nicht erreichen wirst. Mhm. Und dann kam irgendwann eine Regierung, ein Staatskonzern und hat gesagt, kannst du uns hier beim Börsengang unterstützen? Und Ich war mit 28 Jahren im Beraterstab des Premierministers. Das heißt, ich habe wirklich mit Leuten zusammengearbeitet, die weit erfahrener waren, die eine völlig andere Ausbildung genossen haben und die gesagt haben, wenn wir den als Aushängeschild eines Börsengangs nehmen, dann muss der was können. Mhm. Und dann kam eine Schule in Vertrieb, die Haltung geschult hat, die gesagt hat, wir sind ein Staatskonzern. Das heißt, wenn uns da jemand repräsentiert, und das ist nicht der Premierminister, dann repräsentiert er einen Staat. Das heißt, wie macht er das eigentlich? Also Körpersprache, Rhetorik, das gesamte geschichtliche Wissen über dieses, über das Unternehmen, über den Staat, all das, wie trittst du denn einem anderen Unternehmen gegenüber, wo, wenn du da hingehst und sagst, könnt ihr euch vorstellen, 30 Millionen Euro bei uns zu investieren? Also all das musste ich wirklich lernen und ich habe verstanden, dass Vertrieb eben nicht die Idee ist zu sagen, ich brauche einen schicken Wagen, den parke ich idealerweise so, dass der, den ich besuche, auch sieht, dass ich erfolgreich bin, ich brauche einen guten Anzug und der Rest passiert von alleine. Für mich ist Vertrieb Haltung und Ausbildung. Ich brauche eine gute Ausbildung, eine wirklich gute Ausbildung, um die Marke, die hinter mir steht, verbindlich vertreten zu können. Es geht nicht um mich. Ich bin austauschbar. Aber wenn ich für eine Marke rausfahre, dann muss ich dieser Marke gerecht werden können. Und ich muss sie verteidigen können. Ich muss sie in Preisgesprächen verteidigen können und ich muss im Grunde genommen ein Hüter und Bewahrer der Marke sein. Diese Marke muss auch nach mir Bestand haben. Also wenn das Gespräch, was ich gleich führe, der Marke nicht gut tut, dann führe ich gar nicht erst das Gespräch. Mhm. Und das ist aber das, was ich dort gelernt habe. Was ich gelernt habe, ist entweder wir gehen in ein Gespräch, um diesem Staat etwas Förderliches zu tun, oder wir brechen das Gespräch ab und sagen, dieses Gespräch geht in eine falsche Richtung. Ich gehe nicht aus einem Gespräch zurück, um nachher zu sagen, wir stehen jetzt schlechter da als vorher. Also entweder ist das Gespräch so gut vorbereitet und ich so gut vorbereitet, dass ich sage, das lohnt sich, dieses Gespräch zu führen, oder es hat das Potenzial dazu, oder wir brechen es ab und sagen, wir machen es ein zweites Mal, vielleicht mit anderen Vorstellungen, oder wir kommen nicht zueinander. Aber das bedeutet Haltung. Und daraus entstand irgendwann dann auch die Idee zu sagen, natürlich hast du auch eine soziale Haltung, weil du stehst plötzlich deutlich irgendwie in der Präsenz der Wahrnehmung. Die Leute sehen dich. Ich habe früher mein Auto grundsätzlich vom Haupteingang geparkt. Wenn ich essen gegangen bin, dann stand mein Auto vor der Tür des Restaurants. Wenn wir essen gegangen sind, wurde das Restaurant geräumt, damit wir essen gehen konnten. Eine furchtbare Vorstellung, sich so zu verhalten. Eine wirklich furchtbare Vorstellung, diese Art des Auftretens zu haben. Und das hat mit Haltung auch etwas zu tun. Es ist nur die falsche Haltung. Aber auch das kann man lernen. Man kann ja Dinge falsch machen. Das ist ja gar nicht schlimm.
Ja, und es ist natürlich vielleicht auch eine Frage, in welchem Wertesystem bin ich, ne? Also um dann das entsprechend zu beurteilen. Also ich glaube, ein heutiger Frank hat das beurteilt, das ist vielleicht anders als ein Frank, der irgendwie vor 30 Jahren Dinge gemacht hat. Aber ich bin bei dir, also ich vertrete das ähnlich, deswegen kann ich das nachvollziehen. Finde es aber spannend, auch die unterschiedlichen Perspektiven da zu betrachten und immer die Frage zu stellen, in welchem Rahmen, in welchem Setup befinde ich mich.
Das war ja auch damals nicht anders. Natürlich in einem Börsengang zum Superhype. Ich meine, wir haben einen Börsengang zu einem Zeitpunkt durchgeführt, als plötzlich die ganzen neuen Player auf den Markt kamen. Das war ja, da entstehen ja plötzlich solche Unternehmen wie eBay und ähnliches. Also das war ja noch zu einer Zeit, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da durftest du ein bisschen verrückt sein. Wenn du da dein Auto nicht vom Haupteingang eines Unternehmens geparkt hast, dann haben die gesagt, das ist kein Gewinner.
Und was war, wenn du sagst, hey, Weiterbildung war für mich dann essentiell, um, ich sag mal, gut vorbereitet zu sein, was war denn das größte Learning für dich? Weil du, also Weiterentwicklung oder Weiterbildung entsteht ja dann, ich nehme wahr, wer ich bin und gucke, was ich eigentlich brauche, um einfach kompetenter, / erfolgreicher oder auch besser vorbereiteter zu sein. Was war sozusagen die Quelle, wo du sagst, das war irgendwie mein großes Learning, das hat mir nochmal einen richtigen Schwung gegeben in meiner Persönlichkeit?
Vieles von dem, was wir heute hier auch erleben. Also was ich habe damals auf der anderen Seite gestanden und ganz, wenn mich jemand angesprochen hat, weil er vielleicht Unterstützung brauchte, weil ich vielleicht in dem Land, in dem ich gelebt habe, auch zu denen gehörte, die etwas mehr verdient haben als andere und vielleicht auch dort privilegiert gelebt habe. Und wenn dann jemand um Hilfe gebeten hat, weil es ihm vielleicht nicht gut ging, dann habe ich mir das vielleicht angehört. Oder nimm das einfache Beispiel. Ich habe keinen Parkplatz gesucht. Entweder hat mein Fahrer das Auto geparkt oder wenn ich den Fahrer nicht dabei hatte, dann habe ich irgendjemanden, der, weiß ich nicht, an so einem Parkplatz stand, 5 Pfund gegeben und habe gesagt, park das Auto, ich hole es in 2 Stunden wieder ab. Ist eine furchtbare Grundhaltung, aber es hat ja funktioniert. Warum soll der denn nicht für 5, der hat im Auto gesessen, hat gewartet, bis eine Lücke frei war und hat dafür Geld gekriegt. Es ist trotzdem widerlich, das zu tun. Ich hätte ihm die 5 Pfund auch geben können, ohne mein Auto zu parken. Aber die Haltung unter dem Motto, ich kann es mir leisten und mir einzureden, dass ich dem noch einen Gefallen getan hätte.
Mhm.
Naja, genau. Richtig. Also, es gibt viele Menschen, die viel reden, was sie tun könnten. Nur leider haben sie ja keine Zeit dazu. Also sie würden auch jedes Projekt unterstützen, wenn sie es sich leisten könnten. Und manchmal sind 20 Millionen auf dem Konto einfach nicht genug, um was davon abzugeben. Das ist so die Mentalität, die wir häufig kennengelernt haben. Und in dem, was ich gemacht habe, hatte ich eine große Bank vor mir. Das war damals die größte Bank der Welt. In einem Vorstandsmeeting, wo es um Investment ging. Und das waren alles nur Lords am Tisch. Und der Personaler, der die Bank vertreten hat, hat bei der Präsentation, und es ging um wirklich viel Geld, nur eine einzige Frage gestellt. Wie alt bist du? Und hat dann gesagt, wir werden so viel Geld nicht in jemanden investieren, der 28 Jahre alt ist. Und damit war das Gespräch zu Ende. Für mich war klar, und das habe ich auch in dem Gespräch damals gesagt, das ist überhaupt nicht weiter schlimm. Das kann ich auch verstehen. Ich packe jetzt meine Tasche und gehe jetzt in die Bank auf der anderen Straßenseite. Und das habe ich gemacht. Ich habe meine Tasche gepackt, bin runter. In England gibt es tagsüber keinen Alkohol. Also bin ich dann in so einem Pub und habe ihm, dem Typen gesagt, es ist mir völlig egal, was jetzt erlaubt ist. Ich brauche irgendwie das Stärkste, was ich zu diesem Zeitpunkt, diese Uhrzeit bekommen kann. Weil das natürlich niederschmetternd ist. Du fährst dahin mit einer Delegation, du hast die Anwälte dabei, du hast die Wirtschaftsprüfer dabei und du kommst nicht mal dazu zu präsentieren, weil jemand sagt, der Kerl ist 28 Jahre, das machen wir nicht. Und dann kommt dieser Personalberater, setzt sich daneben und sagt, und nun? Und ich sage, nun trinke ich aus und gehe in die nächste Bank. Und da hat er gesagt, nee, das ist gar nicht die Idee, wir machen das schon mit dir. Ich wollte nur wissen, ob du wirklich in die nächste Bank gehst. Also, und wir haben diesen Deal dann geschlossen. Daraus ist aber eine tiefe Freundschaft entstanden. Und er ist ja nicht nur Personalberater dieser Bank gewesen, sondern er war Berater des Königshauses. Und damit habe ich im Grunde genommen jemanden an meiner Seite gehabt, der gesagt hat, jetzt fangen wir mal an, fein zu schleifen. Jetzt tu doch mal so, als würdest du nicht ein Unternehmen vertreten, was aus jugendlichen Spinnern besteht, die alle Anspruch auf Erfolg haben und die mit Ideen gekommen sind, die die ganze Welt verändern werden. Und das war so. Damals war erkennbar, dass eBay die Welt verändern wird. Man konnte zu diesem Zeitpunkt schon sehen, das, was die tun, die sind bekloppt. Aber die haben eine Idee, die die Welt verändern wird. Und von diesen Unternehmen gab es ja plötzlich immer mehr. Und die Welt hat sich ja auch verändert. Aber es gibt etwas, was sich nicht verändert, was kontinuierlich Werte repräsentiert. Und das ist zum Beispiel ein Staatskonzern, der sich zwar anpasst, aber der kontinuierlich den Wert eines Staates repräsentiert. Das war aber nicht das, was ich gemacht habe. Weil ich kam aus einer Callcenter-Welt. Ich kam vielmehr aus einer eBay-Welt, zu sagen, wir haben hier tolle Ideen und wir ändern die Welt, als aus der Repräsentanz eines Staates. Mhm. Und der hat angefangen zu schleifen und hat angefangen zu sagen, Haltung bewahren. Was passiert, wenn etwas Schlimmes passiert? Dann sind wir darauf vorbereitet und werden Antworten haben. Aber eins sind wir immer. Ehrlich mit der Haltung. Immer. Wir werden immer Haltung bewahren und wir werden immer so ehrlich sein, wie es die Situation zulässt. Also wir können keine Antworten geben, wenn wir keine haben. Aber dann werden wir auch sagen, dass wir keine geben können, weil wir noch keine haben. Denn wenn wir einmal das Vertrauen verloren haben, dafür reicht es nur ein einziges Mal, dann wird es in Zukunft immer in Frage gestellt sein. Und als wir zurückgelaufen sind, kommt ein Obdachloser, zumindest schien er obdachlos, und hat gefragt. Der wollte nur einfach etwas haben und ich habe ihm nichts gegeben. Und Basil an meiner Seite sagt, wenn du keins hast, ist nicht schlimm, ich habe Geld dabei. Ich hatte Geld dabei. Ich hatte nur die Auffassung, dass er arbeiten gehen soll für sein Geld. Und da hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, wenn das deine Grundhaltung ist, dann habe ich mich deutlich getäuscht.
Ja,
das war, genau, das war, ja, es war aber auch genau das, was es gebraucht hat, zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Haltung und Schwätzer. Und der ist manchmal ganz, ganz klein, dieser Unterschied. Aber dieser Unterschied macht einen gewaltigen Unterschied in der Wahrnehmung von Menschen, die sich zu dir wenden oder von dir abwenden.
Spannend. Das heißt, das war sozusagen ein wichtiger Mann an deiner Seite in deinem Leben und auch eine ja, Situation, die dich dann ein Stück weit wacher oder gemacht haben für Haltung.
Ja, absolut. Also ich habe letzte Tage hier einen Abend mit einem Prinzen verbracht und habe gelernt, wieder nach all den Jahren gelernt, dass Haltung auch heute noch immer noch Kontinuität ist, zu sagen, die Werte, unsere Werte können sich anpassen. Aber du musst eine Haltung dazu haben. Also wenn du möchtest, dass die Menschen dir folgen, nicht weil du diesen Anspruch hast, sondern weil du sagst, bewahrt Haltung. Ich kann mir ja nur erlauben, jemanden anderen dazu zu animieren, Haltung zu bewahren oder überhaupt mal zu bekommen, wenn ich sie selber habe. Ob das Mitarbeiter sind oder ähnliches, wenn ich keine Haltung habe, dann steht es mir auch nicht zu, anderen zu sagen, es wäre schön, wenn du eine hättest. Das hört sich ziemlich arrogant an, aber noch arroganter ist es, andere zu kritisieren, keine Haltung zu haben, wenn man selber keine hat.
Und ich finde, Haltung ist ein großes Wort. Du hast schon schöne Beispiele gegeben. Ehrlichkeit ist auf jeden Fall eine passende Beschreibung. Aber wenn wir Haltung nochmal beschreiben müssten, weil es, ich meine, jeder weiß, was Haltung in dem Sinn ist, aber eben halt auch wiederum nicht, weil es einfach so ein großes Wort ist. Wie ist es vertreten? Also sich eine Meinung bilden von etwas und die vertreten. Gehört Ehrlichkeit dazu? Wie würdest du es beschreiben?
Also Haltung ist erstmal grundsätzlich etwas Einfaches, wenn sie nie auf Konfrontation trifft. Dann ist Haltung sowieso etwas Einfaches, weil sie bedarf ja keiner besonderen Aufgabe. Also natürlich kann eine Haltung sein zu sagen, weil vorsichtig gesagt, für die meisten ist die Haltung der passende Wagen zur Marke deutlich wahrnehmbar unter dem Motto. Das ist ja auch das, was der Vertrieb gerne sagt, dass er ein passendes Auto braucht. Ist auch irgendeine Haltung, ist allerdings mehr der Haltung gegenüber der Marke als gegenüber der Person. Aber da fängt sie an. Dann ist aus meiner Sicht der zweite Schritt, naja, wenn du so einen Wagen fahren möchtest, den ich dir gebe, dann erwarte ich aber auch von dir, dass du das Nötige dazu beiträgst, auch entsprechend gekleidet einsteigst. Also es macht ja keinen Sinn, dass ich aus meiner Sicht als Unternehmer dir sage, du kriegst das passende Auto, wenn du der Meinung bist, du hast heute Morgen gar keine Lust, entsprechend gekleidet in das Meeting zu fahren. Das ist aber die Haltung, die dann dem Mitarbeiter abgefordert wird. Das ist aber nicht die Haltung, die ich meine. Was ich meine, ist die Haltung zu sagen, wenn es unbequem wird, dann weichst du nicht ab. Du hast eine eigene Meinung und du hast auch jetzt die Haltung, sie zu bewahren. Und du musst dich nicht durchsetzen. Darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum zu gewinnen. Es geht darum, sie zu bewahren. Mhm. Natürlich kann man sich überdenken, zu sagen, ich sehe es anders. Aber erstens bin ich nicht der, der es entscheiden muss. Zweitens bin ich auch nicht der, der es verantworten muss. Und ich bin auch nicht der, der unbedingt jemanden anders sagen muss, wie ich es sehe. Aber wenn man mich fragt, dann sollte man zumindest die Wahrheit auch dazu beitragen und nicht jetzt den Kopf einziehen. Also deine Frage auf das Beispiel. Nehmen wir mal an, wir beraten einen Konzern, der in die dritte Insolvenz geht. Und dieser Konzern gehört vielleicht zu den größten Fluglinien der Welt und ist nicht bereit, die Preispolitik zu verändern. Dann kann ich jetzt als Berater hingehen und sagen, es ist zu vermuten, dass wir an der vierten Insolvenz nicht vorbeikommen. Weil das sind die gleichen Flugzeuge, die fliegen. Sie werden vermutlich nicht billiger werden. Es könnte sein, dass mehr Kunden fliegen, dafür steigen aber auch die Preise. Oder wir haben jetzt den Mut, als Teilstaatskonzern oder ehemaliger Staatskonzern hinzugehen, sondern wir passen die Preise an. Mhm. Und wenn da keiner mehr mitfliegt, ist es nicht schlimm. Aber noch schlimmer ist es, wenn sie fliegen und wir verlieren Geld. Weil dann rutschen wir in die vierte Insolvenz. Also wie viel Haltung muss ich als Vorstand jetzt haben, zu sagen, das wird jetzt unbequem. Entweder entlasse ich die Mitarbeiter oder ich passe die Preise an. Passe ich die Preise an, mache ich mich unbeliebt. Ja, ich mache mich aber auch nicht beliebt, da wenn ich die Mitarbeiter entlasse. Jetzt kann ich als Berater hingehen und sagen, ich weiß, dass der das nicht gerne hört. Und wenn ich ihm das sage, dann muss ich damit rechnen, dass er mich rausschmeißt. Aber noch schlimmer ist, als Berater das vierte Mal hinzufahren und zu sagen, wie wenden wir die Insolvenz ab? Mhm. Ich habe die gleichen Vorstände vor mir. Was mache ich jetzt? Gehe ich in den Aufsichtsrat und sage, lieber Aufsichtsrat, das Problem ist nicht, dass du die falschen Berater hast, du hast die falschen Vorstände. Oder gehe ich als Berater hin und sage, wir müssen da durch und wir müssen das rechtzeitig anpacken, bevor es passiert. Und wenn der mich jetzt ausschmeißt, ist es überhaupt nicht schlimm. Das kann er ja. Aber ich gucke doch nicht dabei zu, wie ein Konzern das vierte Mal abrutscht. Das ist Haltung. Das ist das, was ich meine. Das darf wehtun. Aber wenn ich mein Wissen anbringen möchte, dann muss ich das Wissen verteidigen. Das hat vor wenigen Wochen hat mir das jemand erklärt. Der hat das ganz wunderbar gesagt. Der gehört zu den besten Köchen der Welt. Und hat im Adlon gesagt, wir haben hier vermutlich die besten Köche des Landes. Und vielleicht haben wir auch nur einen Teil der besten Küche des Landes. Es ist eine Küche, die 2 Sterne gleichzeitig bekommen hat. Es gibt nicht so viele Sterne-Küchen, die 2 Sterne zum gleichen Zeitpunkt bekommen hat. Und deswegen hat er gesagt, das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie wir hier arbeiten. Und auch Haltung. Und natürlich stehen wir unter Druck. Und wir haben Kunden hier, die sind es gewohnt, gutes Essen zu bekommen. Aber ich kann nur mein Wissen anwenden, wenn ich die Lebensmittel habe, die das Wissen hergeben. Wenn ich Lebensmittel einsetze, die nichts taugen, dann kann ich mit dem besten Wissen, was dieses Team hat, nichts anfangen, weil es das nicht anwenden kann. Mhm. Dann bringt es keinen Sinn. Auch die besten Köche der Welt können aus Lebensmitteln, die nichts taugen, kein Essen machen. Und das habe ich verstanden. Die setzen nicht die teuersten Lebensmittel ein, weil sie teuer sind oder weil sie etwas Besonderes sind oder weil man glaubt, dass jeder Hummer essen muss, sondern weil der Kunde etwas Besonderes erwartet. Und etwas Besonderes kann ich nur machen, wenn ich mein Wissen anwende. Also muss ich Lebensmittel haben, die das Potenzial, etwas daraus zu machen, hergeben. Und genau so betrachte ich es in jedem Unternehmen.
Wenn wir die Brücke schlagen zu euch, jetzt, wie würdest du es da teilen?
Gar nicht. Das, was wir jetzt machen, hat etwas mit dem, was wir damals gemacht haben, in der Form nichts mehr zu tun.
Wir aber haben uns, mit Haltung meine ich
ja,
auch.
Mit Haltung. Ne? Naja, also das ist in vielen Dingen einfach zu beschreiben. Nimm die einfachste Situation ist die Unfallsituation. Das heißt, nehmen wir mal an, jetzt bin ich ja heute nicht mehr in der Rufbereitschaft drin, aber wenn früher der Rufmeldeempfänger angegangen ist, weil du vielleicht irgendwie in der Unfallbetreuung warst und hier geht der Rufmeldeempfänger hin, dann fährst du vielleicht an einen Unfallort, wo das Schlimmste gerade schon passiert ist. Und jetzt kommt der Einsatzleiter und sagt, wir müssen die Straße freimachen. Und ich sage, wir machen die Straße nicht frei. Da liegt jemand, der gerade gestorben ist. Das heißt, ich werde jetzt die Angehörigen informieren und werde den Angehörigen anbieten, Abschied zu nehmen. Das heißt, diese Straße bleibt jetzt 2 Stunden gesperrt. Und dann kommt der Polizist, der den Einsatz koordiniert, und sagt, wenn ich die Straße nicht freikriege, haben wir hier gleich 40 Kilometer Stau. Und ich verstehe, genauso wie ich im Stau verärgert bin, werden dort hunderte von Leuten sich ärgern. Und trotzdem wird diese Straße nicht freigegeben. Das Schlimmste ist gerade passiert. Da ist jemand gestorben und die Familie weiß es noch gar nicht. Das heißt, da werde ich jetzt hinfahren und ich werde sie nicht treiben, sondern ich werde ihnen anbieten, Abschied zu nehmen. Und jeder in dieser Situation, dem man es erklären will, würde im Stau genau das Gleiche tun und sagen, die Straße bleibt gesperrt. Ich habe aber nicht die Gelegenheit, es ihnen zu erklären, sondern die werden stocksauer sein, dass wieder die Straße gesperrt ist. Wie immer, wenn sie weit fahren, werden sie im Stau stehen. Das ist Haltung. Das ist Haltung zu sagen, ich weiß, dass ihr verärgert seid, aber das Ganze verfolgt ein klares Ziel. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist gerade passiert. Jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir einfach darauf warten, dass diese Familie Abschied genommen hat und dann wird die Straße freigemacht. Das ist Haltung. Wenn hier jemand bei uns begleitet wird, und also nehmen wir mal ein etwas jüngeres Mädchen, die so stark erkrankt ist, dass sie bald versterben wird. Und jetzt kommt der Arzt und sagt, wir müssen mein Blut abnehmen oder wir müssen mal eben eine Spritze setzen. Und die sagt, nicht jetzt, gleich. Weil Zeit für sie eine völlig andere Bedeutung hat als für den Arzt oder für mich oder für dich. Wir alle haben deutlich mehr, wir stehen alle unter Druck, aber wir haben deutlich mehr Zeit als ein junger Mensch, dessen Zeit viel geringer, dessen verbleibende Zeit viel geringer ist. Und die geht jetzt hin und sagt, nee, in diesem Moment bin ich nicht so weit, gleich. Dann beugt sie unsere Zeit. Und jetzt können wir hingehen und sagen, wir halten das aus und sagen, eigentlich hat sie recht. Also eigentlich sollten wir uns diese Zeit nehmen, zu sagen, bist du jetzt soweit? Wir reden nicht über eine Stunde. Wir reden darüber, dass sie sich jetzt gedanklich damit beschäftigen muss, dass gleich wieder etwas passiert, was sie nicht möchte, was sie über sich ergehen lassen muss, weil es Teil ihres neuen Lebens ist. Das ist Haltung, hinzugehen und zu sagen, das halten wir jetzt alle aus. Ich könnte auch genauso gut hingehen und sagen, ich habe da keine Zeit zu. Das wäre furchtbar, das zu tun. Wenn es aber diese Haltung ist, zu sagen, nee, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, das hat sie doch mehr als verdient, dann siehst du, wie wichtig Haltung ist. Also sich selber zurückzunehmen und zu sagen, es geht hier überhaupt nicht um mich. Gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich entweder für jemanden anders spreche, für einen Staat, für ein Unternehmen, für einen Konzern oder für ein Kind, dessen Zeit abläuft. Dann ist das Haltung. Das ist das, was ich meine. Diese Haltung brauche ich einfach immer dann, wenn es drauf ankommt. Wenn alles gut läuft, dann taucht sie doch gar nicht auf. Aber ich muss sie verlässlich haben, wenn ich sie brauche.
Sehr faszinierend. Eigentlich auch, ich könnte dir jetzt irgendwie stundenlang zuhören, ohne etwas zu sagen.
Überhaupt nicht mein Ansehen. Hör gar nicht zu denen, die gerne viel reden.
Aber es ist, also man muss sich ja dann auch, ich versuche das gerade, ich bin immer so ein pragmatischer, also ich denke in Umsetzung. Und wenn ich dann, also ich finde es faszinierend, weil genau das ist ja auch, also ich, meine Herausforderung, wenn sich Zeit zu nehmen. Also ich bin mir dessen bewusst schon und ich mache das auch da, wo das irgendwie für mich wichtig und richtig ist. Aber gerade dieses Beispiel mit dem kleinen Kind, wo dann etwas gemacht werden muss, darf, und du es dann, und du ihr dem Respekt zollst, es dann zu machen, wenn ihr Zeitpunkt richtig ist, das wäre auch für mich als pragmatisches Wesen auch, da müsste ich mir vorher einmal drüber klar werden, dass das jetzt auch wichtig ist. Ich meine, ich weiß, dass es wichtig ist, aber die Theorie und die Praxis ist dann ein Unterschied. Also das wäre tatsächlich, da müsste ich lernen, mal zu sagen, hey, das kriegt jetzt Raum, nicht nur in Prozessen zu denken, sondern einfach im Gefühl auch zu sein und Gefühl Raum zu geben. Insofern finde ich das halt sehr faszinierend, dass du auch diese Bandbreite, also Haltung ist dein Thema, die Bandbreite ist aber auch, finde ich, riesig von der Art der Themen.
Das ist das, was ich anfangs damit sagte, zu sagen, es ist nicht riesig. Natürlich sind die Dinge, die dich herausfordern, die verändern sich, das stimmt. Mhm. Aber die Haltung nicht.
Mhm. Ja, genau, ja.
Nimmst du mit. Siehst, du bist im Grunde genommen die mit ihrer Haltung die Dinge, die jetzt auf dich einpreschen, weiß zu nehmen und zu vertreten. Ob das dich selber betrifft, ob das dein Unternehmen betrifft oder ob es die Menschen betrifft, für die du gerade Verantwortung übernimmst, spielt erstmal keine Rolle. Du könntest das Unternehmen wechseln. Du könntest die Marke wechseln. Du könntest auch deinen Freundeskreis wechseln, aber die Haltung nimmst du mit. Mhm. Und das ist das, was ich mit der Ausbildung meinte. Eine gute Ausbildung. Eine Ausbildung, die dich rechtzeitig an die Hand nimmt und sagt, es gibt etwas, was viel bedeutender ist, als was wir tragen oder wie das Auto aussieht. Und das ist Haltung. Mhm. Und die muss man nicht mal kompliziert erlernen, sondern sie gehört zu den Dingen, wo man nachher sagt, hätte man auch selber drauf kommen können. Stimmt. Ist so. Häufig ist das so, so wie bei diesen Mädchen. Ja, manchmal braucht man nur den Blick dafür. Genau. Und plötzlich ergibt sich etwas Neues, wo man sagt,
Ja, und das finde ich,
Bedeutung.
großartig. Also vielen, vielen, vielen Dank, weil das mir auch mir eine komplett neu ist es nicht, aber doch neu in der Intensität, also in der Klarheit über was das Wort oder was Haltung eigentlich ist. Also und dass das ein zentraler Punkt ist und das ein wunderschönes, schöne Quelle ist für sein Leben zu leben.
Wenn es die richtige Haltung ist. Ne? Also ja. Ich glaube auch, es darf, also grundsätzlich sollte eine Haltung bereichernd sein. Damit meine ich nicht die Person, die sie vertritt. Die sollte sich daran vielleicht bereichern, als dass sie sagt, schön, dass es euch gefällt. Aber eine Haltung, die dafür Sorge trägt, dass es nur dem Kontostand gut tut, ist für mich keine Haltung. Das ist eine Ausbeutung. Aber eine Haltung, die auch mal den Platz macht, um zu sagen, man hat auch mal den Blick für andere und man nimmt sich mal zurück. Also sich selbst, und damit, das ist ja etwas, was wir hier eigentlich auch täglich erlernen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und zu sagen, hier geht es jetzt mal gerade gar nicht um uns, sondern hier geht es gerade um ganz andere Menschen. So wie es bei all dem, was ich mir selber auf die Fahnen geschrieben habe, gar nicht darum ging. Es ging in den vielen Jahren der Arbeit nicht darum, zu sagen, was ist man doch für ein toller Berater und so erfolgreich. Es ging um die Konzerne. Es ging um den Staatskonzern, ihn zu repräsentieren. Es ging darum, dass all das Pobabo und der Aufwand Ritualen folgte, die vielleicht dem Staat, der Politik oder dem Unternehmen und der Marke wichtig sind. Ob mir das gefallen hat oder nicht, das hat überhaupt keine Bedeutung. Sondern entweder man hat eine Haltung und sagt, das kann ich vertreten, da mache ich mit. Oder man macht es nicht. Also man macht etwas ganz oder man macht es gar nicht. Und dazwischen gibt es zumindest aus meiner Sicht keine ehrliche, vertretbare Meinung. Haltung ist nicht dehnbar. Ich kann es völlig aushalten, wenn jemand hingeht und sagt, ich habe eine andere. Das ist völlig okay. Man muss meine Meinung nicht teilen. Und ich muss auch nicht zwangsläufig jede Meinung annehmen. Aber alles hinzuwerfen an Werten, nur um jemand anderen zu gefallen oder einen Auftrag zu bekommen oder ähnliches, das ist gefährlich.
Ja. Ich könnte, also ich habe ganz viel eigentlich an Themen gehabt, die ich auch noch teilen wollte, die jetzt irgendwie gar nicht platziert worden sind. Also es lohnt sich für euch, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, auf jeden Fall in die Shownotes zu gucken, weil da werde ich dann, wenn ich darf, 1000 Inspirationen noch teilen, die dein Leben und euer Leben irgendwie ausmachen. Es lohnt sich auf jeden Fall nochmal einen Deeper Dive zu machen. Es gibt auch Filme, Bücher etc. und ein Besuch in der Kaffeerösterei bei euch lohnt sich, glaube ich, auch. Insofern darf ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank nochmal sagen, lieber Frank. Es war mir wirklich eine sehr intensive Inspiration, die einen Verlauf genommen hat, die auch sehr authentisch irgendwie gar nicht so verlief, wie ich es eigentlich dachte. Und umso schöner, überraschender. Es war wirklich sehr bunt. Vielen, vielen Dank für all die Gedanken und Ideen und ich freue mich, wenn ich weiterhin mit dir in Kontakt sein darf. Vielleicht noch zum Schluss. Gibt es irgendwas, worüber du dich von den Zuschauern und Zusehern sozusagen freuen würdest? Gibt es irgendeine Unterstützung, die wir euch in dem Projekt irgendwie zukommen lassen könnten, wenn einer da?
Also ich glaube, wer uns finden will und wer wissen will, was wir tun, der findet uns auch. Deswegen will ich jetzt diese Plattform gar nicht als Werbeplattform nutzen. Und das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, wir, die wir uns vertrieblich ja auch damit beschäftigen, zu sagen, wie können wir besser werden. Und das ist ja auch die Idee dieses Podcasts und deines Tuns als Beraterin. Wir sollten tatsächlich ein kleines bisschen darüber nachdenken, wie wir Vorbild für andere sein können. Nicht, weil es die Arroganz ist, sondern wenn wir die Werte nicht hochhalten und vertreten, dann werden sie verloren gehen. Das ist relativ einfach so. Wenn es keine Menschen gibt, die uns ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, das ist übrigens richtig und das ist falsch. Das soll überhaupt nicht herablassend sein. Und es soll auch nicht so sein, als würden wir uns einbilden, andere an die Hand nehmen zu können. Das meine ich nicht. Und wir müssen auch das Tun anderer nicht bewerten. Aber wenn wir uns selber nicht vornehmen, die eigenen Werte zu vertreten und zu verteidigen, dann werden sie verloren gehen. Der Verantwortung sollten wir uns im Vertrieb wirklich bewusst werden, ob das die Marke ist oder ob das einfach unser eigenes Tun ist oder ob das die Neuen sind, für die wir uns mal eine Stunde Zeit nehmen und zu sagen, überdenke das. Nicht, weil wir arrogant sind, sondern weil wir vielleicht einfach die Erfahrung selber gemacht haben, dass etwas nicht unbedingt immer so war, wie wir es heute nochmal tun würden. Das würde ich mir schon wünschen, weil ich sehe sie immer noch. Ich sehe immer noch die Vertriebler, die den Wagen vorm Haupteingang parken und glauben, dass sie deswegen besser sind als andere. Und ich habe genauso gut die anderen kennengelernt. Damit meine ich nicht den 30 Jahre alten Gogo, der auf dem hinteren Parkplatz steht, weil der Vertriebler anfängt. Und vielleicht nicht den Mut hat, den Wagen zu präsentieren, weil er anfängt. Den meine ich damit überhaupt. Der kann viel mehr Haltung haben, wie der nicht bezahlte Benz, der vorne steht. Das meine ich nicht. Sondern was ich meine ist, dass das Ganze wirklich was mit Werten zu tun hat. Ja. Die Werte werfen wir nicht über den Haufen, nur weil wir gleich mit dem Auftrag nach Hause gehen wollen. Hört sich ein bisschen herablassend an, weiß ich, ja.
Nee, finde ich gar nicht. Also ich, es bringt es halt auf den Punkt und macht einfach wach oder lässt ein neu denken über Herangehensweisen. Und das ist das, was der Podcast ja auch möchte. Also neues Denken anzuregen. Insofern ganz lieben Dank.
Ja, gerne.
Ich freue mich, dass wir hier mehr als eine halbe Stunde verbracht haben.
Ja.
Und ja, freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben. Ganz liebe Grüße an deine Crew, an deine Frau und an deine Gäste. Es ist großartig, was du auf die Beine stellst. Herzlichen Dank dafür. Ciao, ciao.